Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Hast du noch ein Blaulicht im Auto?
Nein. Und wenn, dann würde ich sie jetzt nicht verraten.
Sagt Jörg Luckhardt. Ich saß eine Stunde mit dem OB auf dem grünen Kanapee im Schauspielhaus und ich fand ihn echt super sympathisch. Zugewandt und ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass man so leicht mit ihm über alles reden kann. Über Tod, über seine Ehe, über Werte, über Kinder, über Scheitern, über Glück und natürlich über Bochum. Ja, wie schön. Ich sitze auf dem grünen Kanapee. Seit Ewigkeiten sitze ich wieder hier, weil ich war lang auswärts unterwegs und jetzt habe ich hohen Besuch. Und zwar ist der OB bei mir, Jörg Luckhardt. Wie schön. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Auf dem grünen Kanapee. Wir haben uns kennengelernt, wir duzen uns, weil wir haben uns kennengelernt bei Thomas Eiskirchs Verabschiedung. Und da habe ich es darauf angelegt, dich kennenzulernen, weil ich eben gerne neben dir hier sitzen wollte. Und da hast du sofort gesagt, hi, ich bin der Jörg.
Ja, und du bist ja sofort proaktiv auf mich zugekommen. Ich hätte ja gar keine Chance, Nein zu sagen, sondern tatsächlich auch in diesem Format dann teilzunehmen. Und ich habe das ja auch erlebt und habe mitbekommen, auch was das für eine Resonanz, aber wie du auch die Menschen so sezierst. Und deshalb bin ich mal gespannt, was zum Schluss rauskommt, was ja. Ich über mich selbst noch erfahre, was
das stimmt.
Tief in meinem S verborgen ist.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe mich heute Morgen tatsächlich gefragt, ich bin immer in so einer, also für mich ist es immer gut, in so einer Grundaufregung zu sein. Also nicht jetzt so aufgeregt, oh Gott, ich habe Angst, meinen Interviewpartner oder Partnerin zu treffen. Aber wenn ich so 2 Tage nicht so richtig gut schlafe, immer mal wieder aufwache und denke, ah, das muss ich unbedingt fragen. Und dann habe ich sowas, was ich dann immer tue, morgens, bevor ich das Interview habe oder abends, je nachdem. Ich höre dann immer so einen bestimmten Song. Nämlich Herzhaft von Herbert Grönemeyer. Der bringt mich in so eine gute Stimmung. Höre ich auch manchmal 5-mal hintereinander. Und habe ich mich gefragt, erstens, bist du auch aufgeregt vor solchen Terminen? Und zweitens, hast du auch sowas, dass du dann was Bestimmtes machst? Dass du auch Musik hörst oder so vielleicht?
Also ich will nicht verhehlen, dass man natürlich immer so eine Grundspannung auch hat. Dadurch, dass man viel häufiger jetzt auch mit Menschen zusammenkommt, die einen auch dann etwas hoch und peinlicher befragen oder auch mal einfach nur ganz locker das Gespräch suchen, hat man natürlich so eine gewisse Erfahrung. Aber die Anspannung ist auf jeden Fall da und wir haben das Gesprächsformat noch nicht gemacht und deshalb bin ich da wirklich in einer ausgesprochen positiven Erwartungshaltung und ich freue mich, weil das ist die Art und Weise, wie man jetzt hier auch zusammensitzt und wie so die ganze Stimmung ist, die lässt mich einfach mal frohlocken, was in der nächsten Stunde auf mich zukommt.
kannst du das verstehen mit so einem bestimmten Lied?
Ja, kann ich. Und ich muss sagen, also ich höre gerne dann einfach mal Philadelphia vom Boss.
Ach, wirklich?
Und das ist so, ja. Das ist so dieser Rhythmus, der da drin steckt. Das ist für mich so total runterkommt, weil das ist fast so polschlagmäßig. Und das ist etwas, also wenn es mir nicht so ganz gut geht, das höre ich dann wirklich ganz gerne.
Bist du Bruce Springsteen-Fan?
Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der harte Fan, weil manchmal so von der Stimme passt das nicht. Aber dieses Lied und das gekoppelt, ich habe dann auch immer noch die Erinnerung zu dem Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so genial, wie das auch zusammengepasst hat, ja. Wie das gematcht hat. Und von daher, dieser Song ist bei mir wirklich tief in der DNA vergraben.
Ja, schön. Also, wo fangen wir an? Ich fange jetzt einfach mal damit an. Die erste Frage oder die zweite wäre garantiert gewesen, warst du schon mal hier? Ich weiß, dass dir das Haus schon mal gezeigt wurde, beziehungsweise du dich hier vorgestellt hast, als du dann Stadtoberhaupt wurdest. Aber jetzt weiß ich, du warst ja Samstag hier in Hamlet. Ja, hast du genau. Hamlet mit Sandra Hüller angesehen?
Ja, wobei, ich hab überlegt, wann war ich das erste Mal hier? Und das war im Gespräch dann auch am Samstag. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man, dass man doch schon ein bisschen älter ist. Das ist jetzt so knappe 40 Jahre her.
Ja.
Da kann ich mich noch erinnern, das war von Peymann noch.
Mhm.
Da sind wir hier bei Nathan der Weise bin ich gewesen. Und war ganz irritiert, als auf einmal so ein Kamel vorbeigeschoben wurde. Ich habe es irgendwie nicht in die Geschichte reingepackt. Aber das von daher ist eine Verbundenheit über die Jahre. Und jetzt am Samstag muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein absolutes Erlebnis gewesen. Dann auch Sandra Hüller, aber insgesamt das Ensemble und auch in diese Inszenierung, wie das intendantisch auch begleitet wurde von Simon. Ich muss ehrlich sagen, also total beeindruckend. Und das ist auch vom Publikum wirklich begeisternd dann nochmal verabschiedet worden.
Toll. Ja. Erste Liga, ne, ist das. Also
kann man nicht anders sagen.
Wirklich, ja, ne? Ja. Also ich fand das auch Wahnsinn. Ich habe sie dreimal bis jetzt gesehen. Ich würde es auch noch mal zum vierten Mal sehen. Also, aber toll, dass du da drin warst. Das freut mich sehr.
Ja, was mich da total erstaunt hatte, war, als wir dann, da war ja eine Pause dann dazwischen und Sander Hüller hat dann auf der Bühne gestanden und als wir dann von der Pause wieder, stand sie immer noch da.
Genau.
Ich habe dann gefragt, hat sie jetzt die ganze Zeit da gestanden? Und die Antwort war ja, weil so bleibt sie in der Rolle dann auch drin. Und das war für mich wieder so deutlich, auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, wie man sich wirklich nackig macht auf der Bühne, und wirklich so sein Innerstes nach außen kehrt. Das ist wirklich beeindruckend, muss ich wirklich zugestehen.
Ja, wie schön. Ja, wie ist es denn dann? Dann gehst du hier ins Theater, kommst hier ins Schauspielhaus rein und sind dann alle so, wow, der OB. So, oh Gott, da ist er.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es geht mir heute nur so, guck mal, da vorne ist der Oberbürgermeister, guck mich, wo ist er denn? Ich bin so. Also von daran merke ich dann, also so ganz hundertprozentig bin ich noch nicht angekommen. Also wenn irgendwann so ein Spruch kommt und ich weiß, ich bin derjenige, der gemeint ist, dann weiß ich, jetzt ist es vollbracht. Aber man fühlt sich natürlich auch ganz anders beobachtet. Aber das muss ja auch so sein, dass man tatsächlich auch als Stadtoberhaupt, da geht man nicht als Jörg Luckert oder dergleichen, da ist dann der Oberbürgermeister. Dass man einfach nur sagt, was findet man an dieser Stadt so hervorragend? Und zweifelsohne ist dieses Schauspielhaus ist eine absolute Adresse, die weit über die Grenzen auch Nordrhein-Westfalens der Bundesrepublik hinausgeht. Und von daher, da muss man, glaube ich, auch schon ab und zu mal Zeichen setzen. Und das sehr gerne.
Und was mir gerade einfällt, Markus Gloria, kennst du ja auch sehr gut, ne? Unter anderem Bochum Totalmacher. Den habe ich mal gefragt, als er neben mir hier saß, ob er manchmal dieses Gefühl hat, wenn er dann so durch die Stadt geht und das Festival findet gerade statt, dass er dann denkt, oh wow, das habe ich. Ich hier, Leute, ich habe das gemacht, hat er durchaus gesagt, ja klar, so ein Gefühl habe ich, finde mich dann schon geil. Und hast du so nicht... Ich finde mich geil, sondern hast du zwischendurch jetzt auch mal so ein Gefühl, ich bin stolz der OB dieser Stadt zu sein, so?
Das habe ich unheimlich häufig, insbesondere wenn ich mit den Menschen auch ins Gespräch komme. Ich kann mich erinnern, am Freitag war zum Beispiel der Bochumer Künstlerbund, der dann im Bunker dann eine Ausstellung Liebe dann eröffnet hat. Und der Bund ist jetzt in diesem Jahr 80 Jahre alt, aber jung, sage ich dann auch gleichzeitig. Und da einfach nur mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen, einfach nur zu sehen, was das für eine Wirkung hat. Und das ist etwas, das ist immer so ein Wow-Effekt, der auch dahinter steckt, aber auch an vielen anderen Orten. Sei es jetzt in Kinder- und Freizeithäusern, wenn man dann auch mit der Belegschaft, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommt, die einen dann immer mit großen Augen anschauen und eine Erwartungshaltung natürlich haben, die da steckt, aber einfach nur mal eines auch mitnehmen, die freuen sich, dass sie selbst auch einfach nur beachtet werden.
Ja, okay, aber du bist stolz, kann ich das so, also das ist schon so, dass du denkst, toll, dass ich OB dieser Stadt bin.
Ja, dass man tatsächlich dieses Privileg hat und eins rüberbringt, dass quasi auch das Stadtoberhaupt diese vielen ehrenamtlichen Menschen, die unterwegs sind, dann auch einfach nur wirklich auch nicht nur wahrnimmt, sondern sie auch wirklich aus tiefstem Herzen auch lobt und einfach nur sagt, ihr macht da so eine tolle Arbeit. Und das zu unterstützen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bringe ich mich wirklich sehr, sehr gerne ein.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich meine, du hast ja wirklich, wenn man das so liest, ich schreibe mir das dann ja auch immer so auf und wenn man deinen Lebenslauf, wenn man dein Leben bis jetzt anguckt, denkt man ja, wow, du hast ja echt viel, viel gemacht, viel unterschiedliche Dinge, was die Arbeit bei der Polizei angeht. Und jetzt bist du 62, ne? 62?
Danke, dass du mich jünger warst.
Warte mal, 63. Ja, und dann könnte man ja jetzt auch sagen, ja, das war's dann jetzt, ne? Und was war dann der Antrieb? Hat deine Frau gesagt, nee, bleib auf keinen Fall zu Hause?
Nein,
das nervt mich.
War tatsächlich, ich habe 45 Jahre bei der Polizei gearbeitet und durfte ganz normal dann auch in den Ruhestand gehen. Dann bin ich aber gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in die Kandidatur einzutreten, in die Nachfolge von Thomas Eiskirch. Und der erste Impuls ist gewesen, ja. Der zweite Impuls ist, du bist so eher erfahren, dass du zunächst erstmal mit deiner Frau oder darüber sprichst, weil ich habe eine Vorstellung oder hatte eine Vorstellung, das ist natürlich nicht nur mich, sondern das betrifft uns. Und meine Frau hat spontan gesagt, nee, mach das. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir kurz vorher nochmal Papa Ante Portas von Loriot gesehen haben und sie Sorge hatte, dass ich dann die Zeitung entsprechend sortiere oder ganz viele Gurkengläser bestelle. Nein, sie weiß, dass ich in einer bestimmten Art und Weise ticke und die Chance tatsächlich auch etwas zurückzugeben von dem, was ich in meinen vielen Jahren auch bei der Polizei, aber auch so im Gesellschaftlichen erlebt habe, das ist mir ein ausgesprochenes Anliegen gewesen. Und Herzensangelegenheit, weil tatsächlich ist mir diese Stadt wirklich ans Herz gewachsen.
Aber konntest du dir das, und ich muss ja jetzt niemanden von den Hörerinnen oder Hörern des Podcasts sagen, dass du eben auch lange Polizeipräsident hier warst, aber hast du dir dann sofort vorstellen können, ja, das mache ich, Oberbürgermeister finde ich auch gut, versuche ich mal?
Nein, nicht so im Sinne von, oh, guck mal, kenne ich noch nicht, mache ich dann einfach mal. Nein, ich habe schon eine bestimmte Vorstellung, was man oder was das Amt des Oberbürgermeisters auch mit sich bringt. Das, was mich tatsächlich aber umtreibt, ist, wenn ich unsere gesellschaftliche Entwicklung sehe. Und ich habe den Eindruck, ich höchstpersönlich, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Dass die Fliehkräfte gerade auch im politischen Bereich immer größer werden. Und mein Leben ist davon gekennzeichnet, dass ich keinen Hunger, keine Not, keinen Krieg und dergleichen kenne. Ich bin aus einer Arbeiterfamilie erwachsen und habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Also etwas, was die Gesellschaft mir alles geboten hat. Und mir ist es wichtig, dass eines deutlich wird, wir haben nur diese friedlichen und für uns hier in der Bundesrepublik guten Lebensverhältnisse, weil es eine EU gibt, weil es eine NATO gibt und weil es letztendlich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung mit unserer Verfassung gibt, die quasi das Miteinanderleben auch gestalten. Und wenn ich dann höre, dass das in Frage gestellt wird, wenn ich dann höre, dass man tatsächlich einfach nur nach starken Kräften ruft, dann kommt mir in Erinnerung, das hatten wir schon mal. Und wenn ich mich in diesen Reigen einbringen kann, dagegen zu halten, gerade auch vielleicht die Stimme zu heben oder ein Zeichen zu setzen, mich mit meiner Persönlichkeit für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für unsere Verfassung, für unser Miteinander zu leben und zu gestalten, einsetzen kann, dann ist mir das ein ausgesprochenes Anliegen.
Und das ist auch quasi dann so ein Motor von dir gewesen, dass du dachtest, das ist nochmal eine Chance, das vielleicht jetzt der Stadt Bochum vor allen Dingen zu geben.
Genau so. Weil das ist etwas, ich will jetzt nicht sagen, ich bin derjenige, der die Welt verbessern kann, das nicht. Aber vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle mit meiner ethischen Grundhaltung, mit meinem Fachwissen und mit meiner Art und Weise, Dinge anzugehen und insbesondere auf Menschen auch zuzugehen, vielleicht kann ich dafür begeistern und eines deutlich machen, dass gerade auch Kommunalpolitik davon zehrt, dass wir Menschen haben, die mit voller Überzeugungskraft herangehen und die dann quasi zu verpönen und zu sagen, was macht ihr denn da? Das ist nicht der richtige Weg. Und gerade auch dieses Ehrenamt, dieses Füreinander. Wir sind als Menschen soziale Wesen und das zu unterstützen, das nach vorne zu bringen, deutlich zu machen, dass wir eine Stadt sind, die offen ist, auch für Menschen, die zu uns kommen. Und ich glaube, da hat Bochum sowieso so vieles zu bieten auch. Und ich würde mich gerne in diesen Reigen mit einbringen.
Als der Krieg in der Ukraine losging, hatten wir so eine Geschichte, da hatte ich den Morgendienst bei Radio Bochum und da waren halt eben gerade ganz viele Flüchtlinge unterwegs in Deutschland und waren in Berlin super viele Menschen gestrandet. Und dann rief uns die Bahnhofsmission aus Berlin an und erzählte uns, dass gleich zwei Frauen, eine Mutter und eine ganz junge, ihre Tochter, in 4 Stunden in Bochum ankommen, dass diese Frau unbedingt nach Bochum wollte. Und das war so schön, dann konnten wir die vermitteln, haben wir noch Richard Schwarze, er hat hier ganz viel Immobilienmakler hier, der hat uns dann angerufen, wir haben gesagt, hat irgendjemand eine Wohnung für die beiden? Und das war aber so toll, weil die haben uns dann ein Interview gegeben und sie haben gesagt, wir wissen gar nicht warum, wir haben immer nur gehört, dass Bochum toll ist. Das fällt mir jetzt gerade ein im Zuge dessen.
Also ich muss sagen, was ich sofort gespürt habe, mit welcher Solidarität hier aufgewartet wird. Und zu der Zeit war ich noch Polizeipräsident und wir haben dann ein Benefizkonzert gemacht in der jüdischen Gemeinde. Und das zeigt, also das zeigt auch diese Vernetzung der Stadtgesellschaft. Ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester und haben dann Spenden gesammelt und haben die dann hälftig an die Gesellschaft Bochum-Donetsk gegeben und die Hälfte an die jüdische Gemeinde, weil da sind ja sehr viele Integrationsarbeiten auch gelaufen. Und ich muss ehrlich sagen, allein zu erleben, wie diese Menschen aus Solidarität zusammenkommen, dann ihr Geldbörse aufmachen und da etwas geben. Und eines auch, was deutlich wurde bei mir in der Belegschaft, sind zwei sind mir erinnerlich, die in ihrer eigenen Wohnung ein Kinderzimmer geräumt haben, um eine Frau und eine Tochter und einmal was eine Frau und einen Sohn aufzunehmen. Und das zeigt mir so diese Solidarität in so fürchterlichen Zeiten da zu unterstützen und die Gesellschaft Bochum-Donetsk. Also ich bin dann mehrfach auch da gewesen, habe auch bei LKW-Beladungen mitgeholfen und ich fand es sehr, sehr traurig, dass Monika Grave vor kurzem verstorben ist, weil sie war mit ein Motor, die es auch geschafft hat, dann wirklich Menschen zu begeistern. Und ich muss sagen, eine so ehrenwerte Aufgabe, wirklich, die da auch gemacht wird, unter lebensbedrohlichem Einsatz, das muss man ja auch sagen, wenn die Transporte dahin gehen, aber welche Bereitschaft auch in der Bevölkerung da ist. Mhm. Und sie hatte mir, Monika Grave, damals erzählt, jeden Tag kommt mindestens ein Auto mit, ne, und bringt was. Und wenn man dann in den Keller geht und sieht, was da alles dann auch vorrätig gehalten wird an Kleidung, was gewaschen, also ich muss ehrlich sagen, das zeigt mir, Bochum hat eine DNA der Solidarität und das freut mich zutiefst.
Oh, das hört sich toll an. Ja, Monika Grave war wirklich einzigartig. Wir haben wirklich auch fast täglich im Sender mit ihr zu tun gehabt. Sie hat immer angerufen, könnt ihr durchgehen, wir brauchen jetzt das. Der LKW fährt in 2 Tagen los. Die war wirklich die Seele, ne? Also das tut mir auch unheimlich
kurz
leid.
Kurz vor ihrem Tod noch die Kartoffelsendung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das so genial, dass sie einen Bauern aufgetrieben hatten aus dem Niederrhein, der dann auch schon alles verpackt hatte. Und ich glaube, es waren 3000 Tonnen an Kartoffeln. Das sind diese großen Kartoffeln, die man sonst auf dem Weihnachtsmarkt und dergleichen mit Quark oder dergleichen. Und die sind von ihr auch an die Tafel weitergegeben worden, aber natürlich auch an die Bahnhofsmission, aber zu großen Teilen dann auch in die Ukraine verbracht worden. Also ich muss ehrlich sagen, ein herzensguter Mensch. Und da sind viele, viele fleißige Geister, die da unterwegs sind bei der Gesellschaft, die man manchmal nicht sieht, die im Hintergrund arbeiten, aber eine so wichtige Arbeit machen.
Fleißig und mit Herz vor allen Dingen. Ne? Wie hättest du denn gerne, dass Menschen auf Bochum gucken, die zum Beispiel in München, Aleppo, Teheran, egal wo leben? So, wie sollen die auf Bochum schauen? Was für ein Gefühl sollen die zu dieser Stadt haben?
Also ich glaube schon, dass das Bochum sich definieren kann als urbanes Dorf, allerdings Großstadtcharakter mit dem entsprechenden Input. Also man kennt sich hier. Man kennt sich hier, man tritt füreinander ein und man hat eine unheimlich vielfältige Szene. Also sei es jetzt im Bereich der Kunst, wenn ich an die etablierten, also hier diese sogenannte Hochkultur, aber insbesondere auch die Soziokultur, die freie Kultur denke. Wenn ich dann daran denke, wo hier die Motoren sind, in der Umsetzung auch. Und das hat mich total begeistert, diese Transformation. Am Beispiel zum Beispiel 517. Dieses Bild, was man drüber gebracht hat, wo will man hin mit der Bochum-Strategie? Man gesagt hat, wir machen da so 5 Überschriften und da packen wir dann Schwerpunktthemen ein. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, boah, das ist so eine bunte Pause, die man gerne hat, auch in PowerPoint. Aber als ich dann mich tiefer damit beschäftigt habe, und das ist so schlappe 2-3 Jahre her, als ich das mal in den Finger bekommen hatte, da habe ich gemerkt, da werden Kennzahlen hinterlegt. Ne? Wie viel Kunstrasenplätze sind es denn nachher? Und auf einmal wird aus so einem hochtheoretischen Konstrukt wird auf einmal etwas sehr Praktisches. Und ich glaube, das zeichnet auch gerade dieses Wir-Gefühl aus, was man hier hat, aber insbesondere auch mit einer klaren Idee, wo man hingehen will. Der Bergbau, Opel, Nokia ist passé. Und das, was alles neu aufgebaut wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat vieles mit Ideen, mit der Bereitschaft auch zu tun, dass man hier etwas nach vorne bringen will. Und wenn man diesen Spirit, hier ist so eine Macherstadt und hier ist eine Ermöglicherstadt, wenn das bei den Menschen dann ankommt, dann herzlich gerne die Einladung.
Du bist ja auch der totale Macher, ne? Also wenn man so, das meinte ich gerade so, ich schreibe mir das ja dann oft so runter. Und wenn man das so sieht, so, ja, es ist ein beeindruckender Lebenslauf, als hättest du immer genau gewusst, jetzt mache ich das, das, das und das. Wer hat dich geführt? Wer führt dich dahin, jetzt auch OB zu sein und dich weiterzuentwickeln bei der Polizei? Und
das, was ich nie im Kopf hatte, weil für mich war das unvorstellbar, weil der Vater Elektriker unter Tage, die Mutter Hausfrau mit 3 Jungen in einem Zimmer, also von der eine relativ beengte.
Hast du 2 Geschwister?
Ja, ja. Ja, jetzt leider nur noch ein lebender Bruder, der andere ist leider mit 50 schon verstorben, ganz plötzlich. Aber dieser junge Mensch, der irgendwann mal mit Realschulreife als Wachtmeister angefangen hatte, der hätte niemals sich denken können, dass ich so einen Weg bei der Polizei auch machen darf, aber auch danach dann auch in dieses politische Amt reinkommt. Das ist unvorstellbar. Und Antreiber, ich glaube nicht, dass man mit großem Ziel dahinter ab, sondern es haben sich Gelegenheiten ergeben. Und das, was wichtig ist, dass man in einer Partnerschaft auch lebt, die das dann trägt, weil das kann man nicht alleine auch bewerkstelligen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich versichere mich und meiner Frau jeden Tag, dass ich sie unendlich liebe und dass wir gerne auch noch über diese 37 Jahre, die wir jetzt verheiratet sind, weit hinausgehen sollen. Aber sie ist für mich auch tatsächlich so ein Stück Stopper, Unterstützer, Motivatorin. Und deshalb, ich bin da total glücklich. Und das macht, glaube ich, vieles aus, das Umfeld.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem braucht man ja auch ich würde nicht sagen Biss, aber man muss auch, man braucht ja irgendwie so einen Motor, weil dieser Weg wird einem ja nicht, dir wurde ja bestimmt nicht der Teppich ausgerollt und du wurdest gefragt und möchtest du jetzt noch an der Hochschule unterrichten. Das hast du auch gemacht, ne? Ja, das hast du ja schon. Also das muss ja irgendwas sein, was dich dahin gebracht hat. Oder eben jetzt zu sagen, ich gehe nicht campen mit meiner Frau, sondern kaufe mir einen großen Camper und wir reisen 2 Jahre nach Spanien oder nach Italien, sondern OB zu werden. Was ist das?
Also es ist wie gesagt, glaube ich, einfach nur aufgrund meiner Herkunft. Auch, dass ich immer versucht habe, sehr, sehr bodenständig zu bleiben. Ich bin bodenständig und spätestens, wenn ich mal den Versuch unternehmen sollte abzuheben, ist meine Frau diejenige, die mich dann wieder erdet. Also von daher, es kommt immer wieder auf den immer wieder auf den Boden zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin eigentlich oft gefragt worden, könntest du dir vorstellen, Folgendes zu machen? Das war damals im Bereich der Polizei, auch dann nachher ins Ministerium zu gehen, dann nachher zu fragen, könntest du dir vorstellen, Referatsleiter zu werden? Dann kam der Minister, könnten Sie sich vorstellen, Polizeipräsident zu werden? Vielleicht habe ich, ohne immer diesen Druck zu haben, ich möchte dahin, Menschen in meinem Umfeld auch ein Stück weit von mir überzeugen können, die dann gesagt haben, dem traue ich das zu. Und deshalb sind sie auf mich zugekommen und haben dann das auch gestaltet. Und von daher, ich glaube, dieses totale Zielstreben, da muss ich hin. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht mein Ding. Das wäre nicht mein Ding. Da würde ich mich auch verdrehen und würde nicht authentisch und auch aufrichtig sein. Mhm. Und von daher, es ergibt sich und dann fühlt man, passt das jetzt gerade. Und alles, was ich machen durfte bis jetzt, das hat für mich gefühlt immer gepasst und von daher bin ich ein wirklich glücklicher Mensch.
Ach, guck mal, ich wollte dich jetzt gerade nach Glück fragen. Jetzt hast du schon die Überleitung geschafft. Ich war am Wochenende im Theater in Hannover. Der Chefdramaturg, der ehemalige, ist ja jetzt dort Intendant und hat einen Hildegard-Knef-Abend, läuft dort im Theater. Ich bin totaler Hildegard-Knef-Fan. Musikalisch auch ganz, ganz weit vorn der Abend gewesen. Und sie singt ja in einem Song, das Glück kennt nur Minuten. Und ja, danach frage ich dich jetzt. Also, was denkst du über Glück? Was macht dich glücklich?
Also was mich glücklich macht, ist tatsächlich so dieses Umfeld, was ich habe. Das, und man macht sich das manchmal viel zu selten bewusst, dass man wirklich ein Stück weit, das klingt jetzt fast pastoral, gesegnet ist, dass man zum Beispiel gesunde Kinder hat, dass man tatsächlich auch diese Not und dergleichen nicht kennt, gesundheitlich oben auf ist. Und das bekommt man dann mit, wenn man plötzlich mit Menschen dann zusammenkommt und auf einmal deren Lebenssituation sieht. Und als ich zum ersten Mal im Kinderhospiz in Witten gewesen bin und dann auf einmal die Eltern auch erlebt haben mit den Kindern, die Lebenszeit verkürzt erkrankt sind, und dann die Eltern, da hatte ich dann mal mit einem Paar das Gespräch, die gesagt haben, wir sind so dankbar, dass man einfach nur mal nachmittags um 16 Uhr eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen in einem Café ganz alleine für sich haben kann, diese Zweisamkeit, ja, weil man weiß, auf das Kind wird aufgepasst. Und dann denke ich mir immer, du müsstest ab und zu wirklich ein Stück weit demütiger sein, ja, weil die Formen des Glücks sind, glaube ich, wirklich nur von der konkreten Situation abhängig. Und da ist es dieses Glücksmoment, ich gehe in ein Café und kann ein Stück Kuchen essen, was für uns so eine Normalität wäre. Mm. Und deshalb ist das, glaube ich, immer auch so von der konkreten Situation abhängig. Aber so von der Grundstruktur, aufgrund meines Umfelds und das, was ich machen darf, bin ich wirklich ein nicht nur zufriedener, sondern glücklicher Mensch. Und von daher nicht nur Minute, sondern das ist etwas, was durchwirkt. Bloß das macht man sich wahrscheinlich zu wenig immer wieder bewusst. Mhm. Und deshalb dieses, bleib doch mal stehen, dreh dich um, wo stehst du denn? Und schau doch einfach mal, was hast du alles bis dato geschafft? Was hast du für Menschen in deinem Umfeld, die dich auch unterstützen und bei den Aufgaben auch begleiten? Und das kann einen so innerlich ruhig machen. Deshalb, ich glaube, das sollte man bei denjenigen, die so permanent Nörgler sind, immer wieder mal sagen, bleib doch mal stehen und schau doch mal, vergleich dich doch mal oder unser Gesundheitssystem zu Gesundheitssystemen in anderen Staaten auch. Schau dir unsere Situation im sozialen Bereich, wer wird unterstützt, was hat man in anderen Ländern, und von daher, ne, komm doch einfach mal wieder auf den Boden.
Ist es zum Beispiel auch sowas, was du hast ja zwei Kinder auch, ne, was du deinen Kindern versucht hast mitzugeben? Sind das so Werte, die dir in der Erziehung oder dir und deiner Frau eben wichtig sind und waren?
Ja. Also ich glaube auch, dass meine Frau und ich, wir haben die gleiche grundsätzliche Wertehaltung. Und von daher ist das natürlich etwas, was man auch in der Erziehung weitergibt. Und wir haben einen Lieblingssohn und eine Lieblingstochter. Mhm. Und müssen ehrlich sagen, wir sind so stolze Eltern auch, weil die machen ihren eigenen Weg. Und manchmal denkt man auch, ist das so? Ich würde es jetzt anders machen. Aber das ist ihr Weg. Und das, was man jetzt nur machen kann, ist quasi eine freundschaftliche Begleitung. Wenn du möchtest, dann bin ich da, und du kannst, egal was passiert, immer darauf bauen. Du kannst zurückkommen, aber es ist auch schön, aus der Perspektive des Zurücklehnens zu sehen, wie die beiden sich entwickelt haben, und von daher, wir sind sehr, sehr glückliche Eltern auch, ja.
Aber kannst du das dann gut, dich so zurücklehnen, weil ich habe ja auch schon eine große Tochter, 22 ist die ist gerade in Brasilien, hat sich dort verliebt, und also ich kann das loslassen, kann ich schon. Es ist ja auch jetzt kein Wunderwerk, dass sie plötzlich 22 war. Habe ich ja mitbekommen, miterlebt. Aber trotzdem, ne, musste ich jetzt gerade schmunzeln, als du gesagt hast, so von wegen so, manchmal denkt man so, so. Und konntest du das gut, das loslassen, so? Hast du gedacht so, Mensch, ich hätte euch gerne noch ein bisschen kleiner?
Nein, also von... wobei jede Phase hat hat für sich was, und die Kindheitsphasen, also ich habe da auch noch sehr schöne Bilder in Erinnerung, und die Kinder auch, gerade unsere Fahrten zum Wohnwagen an die Nordsee, im Wohnwagen gab's keinen Fernseher, gab's auch eigentlich kein Radio, es waren dann, die Kinder sind permanent in der Bücherei gewesen, und ich habe diese Bilder noch, wie die wirklich mit Fahrradhelm und Gummistiefeln dann da sitzen, Bilderbücher oder dann nachher Bücher oder nachher Hörbücher da auch gehört haben. Und das sind so schöne Momente. Und die habe ich in Erinnerung, aber alles hat seine Zeit. Mhm. Und das, was man macht, die Kinder gehören einem ja nicht, sondern die Kinder sind ja für sich eigenständige Wesen, und dieses immer weiter loslassen dann auch, dass man sich Sorgen macht. Ja. Auch gerade, wenn sie weit weg sind. Was ist, wenn jetzt etwas wäre? Wie lange bräuchte ich, um da zu sein? Dass sie keinen Trecker haben, dass man sagt, das gehört auch mit dazu. Die werden ihr Leben auch selbst gestalten und müssen es auch machen. Und dieses Loslassen und einfach nur aber immer wieder da sein, das ist doch das schöne Gefühl.
Schon. Und jetzt hast du eine Frage schon beantwortet. Ich hatte von wegen All-Inclusive-Hotel oder Campen. Jetzt hast du die schon beantwortet, dass du es ihr Camper wart oder seid, immer noch?
Immer noch. Also der Wohnwagen wird auch jetzt wieder rund um den 1.4. Ich muss mal gucken, wie ich die Tage hinbekomme. Mein Kalender macht mir momentan kein Frohlocken, aber dass er auf jeden Fall aufgebaut wird. Ja, das ist halt eine Urlaubsform der Denken. Oder kann man sagen, muss man sich das antun? Und immer an dem gleichen Ort, weil der Wagen ist jetzt momentan bei einem Bauern untergestellt, der wird dann hochgezogen auf den Platz. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist Urlaub immer damit verbunden, dass ich auch komplett runterfahren kann. Mhm. Und ich brauche dann keinen Urlaubsstress, sondern ich will mich ja gerade erholen dann auch. Und wenn ich weiß, dass ich 20 Kilometer bis nach Jever mit dem Fahrrad fahre, 10 Kilometer bis Hugen, das sind so Momente, die unheimlich gut sind. Und ein Entspannen. Und für meine Frau und mich ist immer auch das so ein Lackmustest gewesen, weil sie auch stark beruflich eingebunden ist. Und man hat sich manchmal so in der Woche seltener gesehen, teilweise nur die Türklinke in die Hand gegeben. Und wenn man dann miteinander stundenlang ins Watt geht und ohne Worte, aber trotzdem geredet zu haben, dann nach 2-3 Stunden zurückkommt. Das ist immer so der Punkt gewesen, wo man sagt, nee, das passt, das matcht weiterhin noch.
Ja.
Von daher ist das so ein unausgesprochenes, und jetzt kommen wir wieder zum Glück, unausgesprochenes Glück, dass wir beide das so genießen können.
Warst du ein strenger Vater oder bist du, aber jetzt, wie gesagt, sind sie ja schon größer, aber warst du streng?
Also mein Sohn würde sagen, ja. Insbesondere, wenn es dann damals um Computerspiele geht. Ich kann mich noch erinnern, er war so stolz, dass er, ich glaube, er war 13 oder 14, dass er tatsächlich so ein Computerspiel für 16-Jährige oder ab 16 dann hatte. Und irgendwie seine Schultasche war auf, das ragte raus. Also ich habe keine Durchsuchungsaktion gemacht, aber ragte raus. Und ich guckte da drauf ab 16 und habe dann nur gesagt, was ist das hier? Und er war so stolz, dass er mit einem Freund das erwärmen konnte. Ich sagte, das ist nichts für dich. Und dann habe ich das mitgenommen. Und als ich dann, jetzt muss ich überlegen, in Dortmund beim Ständigen Stab, glaube ich, dann im Wechsel zum Ministerium, dann mein Schreibtisch und meine Schränke nochmal aufkommen, ist mir das wieder in die Hände gefallen. Er war dann mittlerweile 22, glaube ich. Ich habe es ihm dann übergeben, habe gesagt, hier ist es. Dann sagt er, Papa, es gibt keinen Computer mehr, auf den ich das abspielen lassen kann. Also von daher, aber also da war ich vielleicht etwas konsequenter auch. Aber ich glaube, unsere Kinder, und das ist eine gemeinsame Leistung von meiner Frau und mir, die haben wirklich erleben dürfen, dass sie behütet und geliebt werden.
Mhm. Durchsuchungsaktion fand ich lustig, dass du das gerade so gesagt hast. Inwiefern spielt denn dein Beruf eben, dass du ja Polizist bist, eine Rolle in deinem Leben?
Also ich kann ja nicht verhehlen.
Zur Durchsuchungsaktion.
Ja, wobei ich habe ja als Streifenbeamter auch angefangen. Von daher kenne ich das auch, wie sich anfühlt, im Streifendienst, ohne dass man Informationen hat, in Einsätze reingeworfen zu werden. Man hat dann keine große Chance, lange zu überlegen oder nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, sondern der entscheidungserhebliche Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt. Und dass man in solchen Situationen durchaus auch mal nicht die richtige Entscheidung treffen kann, das liegt auf der Hand. Aber wenn man eine Grundeinstellung auch hat und nachher so ein Gefühl auch, dann kann man unheimlich vieles auch matchen. Und deshalb eine bestimmte Aufregung, wenn etwas ganz plötzlich kommt und plötzlich als riesengroßes Problem auch sich aufwartet. Ich glaube, da habe ich eine innere Ruhe, auch dadurch, dass ich viele Jahre herausragende Einsatzangelegenheiten managen durfte, dass man sich da nicht verrückt macht. Weil wenn man selbst als Führungskraft in so einem Part anfängt, wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen rumzugehen, dann sind alle Mitarbeitende genauso auch angestachelt. Und das hilft nicht, um eine Lage auch zu lösen. Und so ist es teilweise auch bei politischen Themen, die plötzlich aufpilzen, wo man dann ab und zu mal so eine innere Gelassenheit dann noch reinbringt, ohne jetzt die inhaltliche Schwere des Themas in irgendeiner Form zu negieren, aber dass man einfach nur sagt, hör mal, lass uns versuchen, mit einer bestimmten Ruhe auch an das Thema ranzugehen.
Polizei, ne? Ich habe auch die Aufnahmeprüfung zur Polizei gemacht, damals in Kassel. Ich komme aus Kassel und dann sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Also ich habe sie geschafft, obere Laufbahnkommissarin. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe doch nach Bochum. Ja, aber mich hat das auch immer sehr, sehr interessiert. Also vor allen Dingen, weil ich schon ganz früh Tatortguckerin war und natürlich da immer so mir das natürlich auch so vorgestellt, aber mich der Beruf auch irgendwie so gecatcht hat. Aber dann war halt, hat mich das Theater gezogen, aber ja.
Also haben wir fast eine Gemeinsamkeit.
Fast, ne?
Eine berufliche Gemeinsamkeit.
Ja. Ja.
Also ich, bei mir ist es ja schon einige Jahre her. Und ich bin ja nicht in den gehobenen Dienst, sondern in den mittleren Dienst rein. Und bei mir ist damals so mit ein Part auch gewesen, natürlich immer spannend. Man hat das, diese Blaulichtfahrten gesehen. Aber bei mir war damals auch die Jugendarbeitslosigkeit, die war ausgesprochen hoch. Mhm. Das mit ein Part ist, wo es ein sicherer Beruf, auch das gehörte mit dazu, zur Wahrheit. Aber ich habe diesen Beruf wirklich lieben und schätzen gelernt.
Aber was macht denn daran Spaß, Polizist zu sein? Also wenn du zum Beispiel jetzt eine meiner Töchter überreden müsstest.
Also es ist ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf, weil du hast jeden Tag erlebst du tatsächlich etwas anderes. Man könnte so sagen, es sind immer wieder die gleichen Verkehrsunfälle, die man aufnimmt oder Streitigkeiten oder sonstige Dinge. Aber trotzdem sind immer unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Und man muss immer wieder die innerlich auch die Freude haben, mit Menschen auch zu kommunizieren und sich auf Situationen einzulassen. Und wenn man dann die Vielfalt sieht in dem Aufgabenfeld, also man muss ja nicht nur im Streifendienst bleiben, obwohl das auch eine sehr erfüllende Aufgabe ist, aber sei es jetzt zur Kriminalpolizei zu wechseln oder zu Spezialeinheiten zu gehen oder auf die Leitstelle. Also der Beruf bietet eine unheimliche Vielfalt und von daher die Chance auch, ich war zum Beispiel 5 Jahre Fachlehrer auch für Staatsbürgerkunde und Strafrecht, auch einfach mal so ein Fachlehrer-Dasein dann zu haben und dann in dieses Pädagogische mit reinzugehen. Also die Vielfalt ist wirklich exorbitant.
Hast du noch ein Blaulicht im Auto?
Nein. Und wenn, dann würde ich sie jetzt nicht verraten.
So wie Peter Neururer. Der hatte ja eine Zeit lang, als der Trainer hier in Bochum war, wohl ein Blaulicht.
Ohne Worte jetzt.
Wie findest du der? Guckst du Tatort?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue ganz gerne, wenn dann überhaupt, den Tatort aus Münster. Ja. Den schaue ich mir sehr gerne an. Ansonsten, das ist ja wirklich so eine Realitätsferne.
Ich meine, ist es wirklich so?
Ja, wobei ich hab oftmals auch, damals als ich Verantwortung im Kripo-Bereich hatte, dann gesagt, warum schaffen die anderen das in einer Stunde 30 einen Fall zu lösen?
Ja.
Und ihr seid hier seit Wochen und Monaten dran und verprasst hier Personalkosten. Die machen das zu zweit, zu dritt. Ne?
Ja.
Also von der, da ist schon eine Realitätsferne. Und es geht wirklich auch um das Szenische, das darzustellen, weil es ist viel mehr Teamarbeit als das, was da im Tatort auch dargestellt wird. Aber Münster ist halt sowas hintergründig.
Und das Miteinander, ne? Und auch und das Miteinander mit diesen beiden, die finde ich auch richtig toll. Ja. Guckst du Fernsehen, um so runterzukommen? So zum Beispiel Ex-VfL-Trainer Thomas Letsch und Ex-VfL-Trainer Dieter Hecking haben beide Bergdoktor gerne geguckt zum Runterkommen nach ihren Jobs. Hast du auch sowas, dass du denkst, da gucke ich die NDR-Talkshow oder Aktenzeichen XY ungelöst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Es ist wirklich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten sehr überschaubar, wann ich das letzte Mal Fernsehen konsumiert habe. Also habe ich jetzt wirklich nicht präsent. Es ist dann eher, dass man nochmal dann liest oder nochmal so einen Gang durch den Abend macht, um dann tatsächlich auch so runterzukommen.
Ja.
Also von daher, also so einen konkreten, also einen Bergdoktor oder dergleichen, nein, kann ich nicht mit aufwarten.
Hast du denn so Momente, um jetzt nochmal zu deinem Job zu kommen oder jemals überhaupt in deinem Leben, dass du auch mal so Momente hast wie, boah, das kann ich nicht. Ich habe jetzt Angst zu scheitern. Hast du mal sowas in deinem Leben gehabt?
Ja. Ich glaube, es wäre unaufrichtig, wenn man nicht sagt, dass man genau diese Momente des Zweifels auch hat. Das hat jeder von uns auch. Dass plötzlich eine Aufgabe kommt, wo man sagt, der bin ich nicht gewachsen, der kann ich nicht gewachsen sein. Dann aber sich immer wieder in dem Moment zu vergewissern, dass man ein Team um sich herum hat. Und das merke ich jetzt zum Beispiel auch. Das ist unsagbar klasse, die Dezernentinnen und Dezernenten, die um mich herum sind. Dann die Kolleginnen und Kollegen rund bei mir auch im Referat, die auch im Vorzimmer, die auf mich aufpassen und wirklich auch ab und zu sagen, hier könnte man ein bisschen mehr da drall geben, jetzt wieder zurücknehmen, wo man da einfach sagt, ich versuche ein Stück weit deren Erfahrung auch aufzunehmen. Nachher ist es mein Weg oder es ist mein Weg, aber das ist etwas, wo man manchmal davor steht und sagt, ich verstehe es nicht, ich kann das nicht, und sich dann aber darauf einzulassen, dass da auch Menschen sind, die, also das zuzulassen, dass man auch beraten wird und dass einem auch ein Stück weit geholfen wird. Das ist etwas, was mir persönlich immer wieder widerfahren ist, auch, also total ausweglos. Ein Ausweg wurde immer gefunden.
Und hast du Thomas schon mal angerufen, Eiskirch, und hast gesagt, ich hätte da mal eine Frage?
Ich muss ehrlich gestehen, er hat mir die Bereitschaft erklärt, dass ich jederzeit anrufen könnte, und ich versuche tatsächlich noch davon Abstand zu nehmen, weil jeder muss seinen eigenen Weg gehen, und er hat sich unheimlich viel Zeit auch genommen, auch in der Vorbereitung, jetzt bei der Übernahme des Amtes, und er hat wirklich ein gut bestelltes Haus hinterlassen, anders kann ich das nicht sagen, und auch die Kolleginnen und Kollegen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, arbeiten genauso eng mit mir zusammen, deshalb ist es ein Wohlfühlglück, was da zweifelsohne ist, aber gleichzeitig auch immer wieder diese Sicherheit, ich könnte durchaus auch mal nochmal seine Erfahrungen damit mit abgreifen, und vielleicht kommt es dann auch noch.
Macht es denn Spaß? Also ist das so, wie du es dir vorgestellt hast, Oberbürgermeister zu sein? Also falls du es dir überhaupt vorstellen konntest, also weil das ist ja wirklich so, wie ist das überhaupt? Habe ich auch mit meinen Töchtern drüber geredet, mit meinen beiden Jüngeren, vor allen Dingen meine Jüngste, die ist 10, und die hat mich gefragt, sehr lustige Frage, geht das überhaupt, wenn man aus Herten kommt, in Bochum Bürgermeister sein, als du hier die Wahlplakate, ne? Und die hat natürlich auch so eine Bibi Blocksberg-Vorstellung vom Bürgermeister sein. Der kommt da nicht so gut weg, der Bürgermeister will immer Dinge durchsetzen.
Ja, durchsetzen muss man ja ab und zu.
Ja, aber Dinge, so Dinge, so ja von wegen, die, genau, ja, ja. Von denen er profitiert, tolle neue Häuser und Kultur so. Fördert er nicht. So, das ist ihr Bild vom Bürgermeister.
Also ich hatte eine grobe Vorstellung, auch als Polizeipräsident bin ich auch Behördenleiter gewesen, und eine gewisse Themenvielfalt ist da auch erstmal abgefragt worden, und ich war damit ja auch gleichzeitig als Behördenleiter auch Chef von knapp 2000 Menschen, also von daher, das auch, wie geht man personalwirtschaftlich um? Das sind Themen, die mir jetzt nicht zwingend fremd waren. Das, was ich allerdings wirklich nicht überzuckert hatte in der Tiefe, wie prall das alles hier ist, wirklich von Kindheit, von der Geburt, was macht man da alles als Kommune, auch die Hilfen zur Erziehung, dann BOT-Programme, dann die Frage, wie schaffen wir es Kita, UGS, Schule, wie geht's dann nachher in Richtung Wohnweite, was ist mit Beruf, was ist mit sozialer Absicherung, was ist mit wirtschaftlicher Expansion, weil viele Dinge, die man ja nach vorne bringen kann, dazu braucht man auch das Wirtschaftliche, und dazu, wie ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Wenn man dann sieht, was ist Leben im Alter, was ist Leben, wenn man, oder wie wird Leben gestaltet, wenn man bestimmte, auch vielleicht körperliche Herausforderungen auch hat. Und ich muss ehrlich sagen, diese Vielfalt, auch dann Verkehr, also Mobilität in Gänze, das ist wirklich etwas, ich gestehe, ich lerne jeden Tag dazu, und von daher, das ist auch das total Spannende genau an diesem Beruf, das ist fast wie Polizei, jeden Tag was anderes, was Neues, und man kommt halt mit so unendlich vielen Menschen dann auch zusammen, und ich kann mich erinnern, dass ich letzten Freitag bin ich von Bochum Marketing zurück zum Rathaus gegangen, und da kam mir eine Frau entgegen, ich schätze mal so Mitte 30, mit ihrem Sohn, acht Jahre alt, und sie tuschelte ihm was zu, und ich habe ihr nur freundlich zugenickt, und sagte, sie sind doch Herr Luckert, ne? Und ich dann, ja, siehst du, ich habe dir gesagt, das ist der Oberbürgermeister. Und auf einmal sind wir so ins Gespräch gekommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht so eine innere Freude auch, ne? Und aber halt hier dieses Zulassen, auch den Kontakt aufzunehmen, nicht unnahbar zu sein, das ist letztendlich für mich ein Ansinnen und ich hoffe, dass das genauso auch rüberkommt, weil das ist wirklich ernsthaft und ehrlich und aufrichtig gemeint.
Das wünschen sich ja auch die Menschen, ne? Als ich jetzt auch ein paar Leuten erzählt habe, also vor allen Dingen im Sender, aber auch so im Freundeskreis, dass ich dich interviewe, haben alle gesagt, ach Mensch, habe ich noch gar nicht so draußen gesehen. Und das wünschen sich ja tatsächlich die Leute, ne? Auch weiß ich das vom Intendanten immer wieder, ne? Das sage ich auch Johann Simons immer. Du musst, wenn du dich hier zeigst, die Leute lieben das, einmal kurz mit dir in Kontakt zu treten, vor einer Premiere einfach mal Johann Simons die Hand zu schütteln. Das ist einfach total wichtig, ne? Aber inwiefern hast du denn überhaupt Zeit und gibt es überhaupt die Muße, deine Persönlichkeit in diesen Job reinzubringen? Weißt du, was ich meine? Also so wie ich jetzt die Chance habe, meine Persönlichkeit in dieses Interview zu bringen, wie kannst du da wirken mit deiner Persönlichkeit in so einem Job, der so viel Strukturen vorgibt, frage ich mich.
Also man hat auf jeden Fall einen ganz, ganz engen Terminkalender. Und es sind, man ist ja gleichzeitig auch Chef der Verwaltung. Das bedeutet, das sind regelmäßige Rücksprachen, die auch drin sind. Dann die ganzen Vorbereitungen auch für die Ratsarbeit. Also allein aufgrund dieser normalen Arbeitstätigkeiten ist der Terminkalender schon wirklich gut zu. Aber mir ist es halt wichtig, dass dieses Moment, weil ich gesagt habe, mindestens ein Tag im Kalender des Oberbürgermeisters wird für Kontakte auch auf der Straße dann auch ermöglicht werden. Und ich bin schon viel unterwegs gewesen, sei es jetzt in Kinder- und Freizeithäusern, sei es in Hospizarbeit, sei es Lebenshilfe, Altenheime, auch die Frage, das Thema Einsamkeit. Da werde ich jetzt auch in dieser Woche nochmal mit der U35.
Das ist eine tolle Sache, ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, genau das ist das. Und ja, dass wir hier Menschen haben, wie Tim Kramer, der ja auch in Berlin extra nochmal auf so eine Position gebracht wurde, dass er Botschafter ist quasi auch. Und dass sich Menschen hier einbringen für andere, um einfach zu sagen, wir leben als Gemeinschaft zusammen. Und Einsamkeit war für mich, wenn ich ganz kurz auf das Thema Einsamkeit kommen darf, war für mich eigentlich früher so eher verortet im Bereich des Alters, dass man dann nachher, und ich bin wirklich deutlich belehrt worden, dass sie schon so früh anfängt. Und das hat viel vielleicht auch mit Medienkonsum zu tun, dass man nicht mehr so diese Horden der Kindergruppen, wie ich sie von früher noch kenne, dann immer zusammen hat, sondern relativ isoliert ist. Und von daher diese permanenten Likes, die man dann abfordert, wo man nur immer positiv bestätigt wird. Und das macht einen selbst auch diese Wirklichkeit ein Stück weit kaputt. Und das führt auch dazu, dass man sich immer weiter zurückzieht. Und ich kann mich erinnern, dass meine Frau gestern noch gesagt hat, mit einer anderen Frau, knapp über 30, ins Gespräch gekommen zu sein. Die war 32 und sagte, mal gucken, ob ich noch einen Mann kennenlerne, bevor ich 33 bin. Und dann hat meine Frau nur gesagt, wie kommst du darauf? Ja. Und dann sagte sie, ja, wo hat man heute noch die Möglichkeiten, auch zusammenzukommen? Und das muss uns nachdenklich machen, dass es hier Menschen gibt, die dann Verein Bochum dann auch so als Label dann aufnehmen und sagen, hör mal, ich will dem entgegentreten, ich will da aktiv sein, ich will zeigen, dass wir bemüht sind, gerade euch aus dieser Einsamkeitsfalle Möglichkeiten zu, ihr müsst nachher aktiv werden, aber Möglichkeiten aufzuzeigen. Und da muss ich sagen, wenn ich da auch nur ansatzweise mit unterstützen kann, wirklich gerne, weil das ist etwas, was auch, glaube ich, unsere Gesellschaft ausmacht. Nicht weggucken, sondern hingucken und füreinander da zu sein.
Das finde ich toll. Jetzt, ich wohne ja in Eickel, aber mein Garten ist ja Bochum-Hordel. Leider. Also ich würde ja gerne in meinem Ausweis Bochum stehen, aber es ist ganz schlimm für mich.
Also ich könnte jetzt den Tramp geben und dann an Dr. Dudo rangehen und sagen, das ist wie Grönland.
Ja,
also ich will das haben.
Genau, dagegen hätte ich dann auch nichts einzuwenden. Und in Hordel, ich weiß nicht, kennst du Hordel? Da gibt es den Beamtenplatz und da gehe ich manchmal spazieren und da steht so eine Bank, das fand ich auch ganz toll. Und auf dieser Bank treffen sich einmal im Monat dienstags Menschen. Boah, sowas finde ich so, das flasht mich dann so. Das finde ich so toll, wenn Menschen solche Dinge initiieren.
Ja, und das ist, auch wenn du nach Bochum-Riemke auf dem Markt gibst, da gibt es auch diese Plauderbank.
Genau.
Wo man dann tatsächlich, wenn der Markt da ist, dass da einfach nur zwei Menschen sind und dann, wenn man ins Gespräch kommen möchte, sich da bereit erklären und auch Hilfe geben. Und genau das ist das. Und das ist, wenn ich vorhin von dieser DNA Bochums gesprochen habe, dann ist das dieses Wir-Gefühl. Mhm. Dieses, ne, ich lebe nicht nur für mich alleine, sondern ich mache meinen Horizont auf und bin bereit, mit anderen ins Gespräch zu kommen und manchmal einfach nur ein paar nette Worte, so ein kleines Gefühl, dieses Du bist da nicht allein weiterzugeben, das ist beeindruckend.
Ich hatte bei Radio Bochum mal eine Serie, die hieß das Bochum-Gefühl. Da habe ich mit allen möglichen Bochumerinnen und Bochumern über ihr Bochum-Gefühl gesprochen. Auch mal prominent Otto Sander, der Schauspieler, der ja schon verstorben ist, der zu dem Zeitpunkt hier auch gespielt hat am Schauspiel, hat dann gesagt, er steigt aus dem Zug und er geht durch die Brüderstraße Richtung Schauspielhaus und denkt, Wahnsinn, wie die Menschen mich hier angucken, das geht nur in Bochum. Also so, oder einer hat erzählt, wenn ich die Alleestraße runterfahre, das macht mich glücklich. Was ist denn dein Bochum-Gefühl, wenn ich dich so frage? Ist es dieses Wir-Gefühl?
Also es ist tatsächlich, ich habe es als Polizeipräsident schon erleben dürfen, dass man halt nicht nur so isoliert sich betrachtet, sondern wie die Menschen untereinander vernetzt sind, wie die miteinander auch sprechen und dann durchaus schnell erkennen, hier ist jetzt Hilfe und sofort sind sie mit dabei. Und ich glaube, ich würde es jetzt nicht festmachen an irgendeiner Örtlichkeit, sondern das ist dieses, wenn man einfach nur sieht, was ermöglichen verschiedene Initiativen, wenn man sieht, wie man drauf abgestellt ist, so dieses gemeinschaftliche Wirken auch nach vorne zu bringen. Das ist egal, ob man das jetzt in den Stadtteilen macht oder an einem bestimmten. Das ist insgesamt etwas, was diese Kultur des Miteinanders hier ausmacht. Von daher, das ist das schöne Gefühl.
Aber auch sowas hier, oder? Hier zu sitzen und da rauszuschauen. Auf so eine Kreuzung, die ja eigentlich nicht wunderschön ist, aber irgendwie ist sie. Aber irgendwas ist sie halt doch.
Ich sag mal, das ist aber auch, das ist mehr als eine Landmarke, wenn man hier reinkommt. Das ist jetzt, das Haus jetzt, glaube ich, etwas über 120 Jahre. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Punkt, wo man sagt, das ist so ein Identitätsfaktor für Bochum. Genauso, wenn man auch ans Bergbaumuseum geht, das ist ein Identitätsfaktor. Wenn früher jemand gefragt hat, als ich noch Polizeipräsident war, wo ist das Polizeipräsidium, dann konnte ich immer nur fragen, kennt ihr Bergbaumuseum? Ja, dahinter.
Genau.
Also quasi dahinter, im Schatten ist es da. Und so gibt es viele, auch die Universität ist genauso auch letztendlich ein Marker und so gibt es etliche Dinge hier in der Stadt. Wenn ich jetzt ans Lohheide-Stadion denke und jetzt im Sommer, wenn da hier die deutschen Leichtathletikmeisterschaften laufen, also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Vielfalt, die es hier abzubilden gibt und wenn der VfL dann noch irgendwann wieder in der ersten Liga ist, ich sage, dann mehr Glück kann man doch nicht haben.
Das stimmt, VfL wollte ich dich gerade ansprechen. Ich habe gestern die zweite Halbzeit noch gesehen. Ich saß im Zug, Verspätung. Ich bin zur zweiten Halbzeit genau zum Anpfiff gekommen. Ich glaube, der Taxifahrer hat 4 Minuten vom Hauptbahnhof zum Stadion gebraucht, um mich dorthin zu bringen. Ja, der VfL Bochum.
Also ich war gestern nicht im Stadion, weil ich war gestern bei den Bochum Symphonikern.
In dieser kleinen Veranstaltung?
So klein war die nicht. Da waren 1000 okay. andere Menschen oder 999 andere Menschen noch mit dabei. Nein, ich bin da mit meiner Frau und einem befreundeten Paar sind wir dahin gegangen, weil ich auch gesagt habe, ich habe Karten besorgt. Lass uns das anhören, weil mir nochmal gesagt wurde, gerade auch der Pianist, der dort war, ein wirklich absoluter Weltpianist und muss auch sagen, das war total beeindruckend. Von daher habe ich das 3:3 nicht mitbekommen. Aber in 2 Wochen bin ich dabei, zusammen mit meiner Frau.
Warst du schon mal da im Stadion?
Ja, dienstlich war ich früher endlich mal. Natürlich bin ich auch privat da gewesen. Ja, aber nicht regelmäßig. Also ich bin kein Hardcore-Fußballfan, wenn deine Frage so in diese Richtung geht. Aber ich habe da schon eine große Zuwendung auch zum VfL. Bin selbst auch Mitglied. Aber ich muss ehrlich sagen, dies momentan, man wünscht sich viel mehr. Und als ich damals als Polizeipräsident angefangen habe, habe ich mich als der größte Motivator empfunden, weil ich habe mit dem Geschäftsführer, mit Kenzig, das Gespräch gehabt und habe nur gesagt, also Bochum ist eine Stadt, die eines Erstligavereins würdig ist und wir als Polizei haben überhaupt nichts dagegen. Wo ist das Problem? Und er hatte dann nur gesagt, Herr Luckert, 17 andere Vereine. Fand ich gut. Ein Jahr später war dann der Aufstieg sicher und jetzt hoffe ich einfach mal durch Amtsübernahme wird das auch wieder gelingen. Also von daher alles Gute in Richtung VfL.
Ja, aber Uwe Rösler scheint da ja schon der richtige Mann zu sein, beziehungsweise auch der die Mannschaft und die Fans eben auch. Das ist ja Wahnsinn, wie er sich da einbringt auch, ne? Also seine Persönlichkeit, wo wir gerade bei der Frage noch waren, ne? Das ist.
Ja, wobei die nächsten zwei Spieltage wären schwer. Ja. Gegen Elversberg den zweiten, gegen Schalke den ersten dann aufzuwarten. Also drücken wir einfach mal die Daumen. 6 Punkte mehr auf dem Konto würden dem VfL gut stehen, weil es sind jetzt momentan nur 3 Punkte Abstand in Richtung auch Relegationsplatz. Ja. Deshalb gesichert ist da noch nichts, aber ich sehe, man ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Er will 40, hat er heute Morgen gestern im Radio Bochum Interview.
Ich wünsche ihm sogar noch mehr.
Wir alle. Ja, ich wollte noch eine Rückfrage stellen. Und zwar, als du gesagt hast, du warst im Hospiz, ne? Kannst du das gut so? Also so, das ist ja sowas, ich wünsche mir immer zwischendurch, dass ich wollte das auch mal eine Reportage machen im Hospiz. Und ich bin jetzt wirklich ein hinschauender Mensch, würde ich sagen. Aber das ist was, wo ich denke, schaffe ich das? Kann ich das?
Also ich selbst habe keine Hospizbegleitung gemacht, so dass man gesagt hat, ich habe einen Menschen, wo absehbar ist, dass das Ende kommt, dass ich den dann über Tage oder dergleichen begleitet habe.
Aber allein das.
Was ich gut und richtig finde, dass man die Möglichkeit hat, wirklich auch menschenwürdig für sich auch zu einem Entschluss zu kommen. Ich komme jetzt halt zum Ende, zum Tod auch und mit dem Tod auch, ist immer etwas normaler umzugehen auch. Und dass man Menschen hat und das ist für mich total beeindruckend, die es schaffen, dass ich sag mal auch innerlich zu verpacken, diese professionelle Distanz zu haben, aber gleichzeitig auch diese persönliche Nähe zu haben. Also diese professionelle Distanz, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt, weil das macht ja auch was mit der eigenen Seele. Aber auf der anderen Seite trotzdem diese Nahbarkeit, dann auch den Menschen deutlich auf ihren letzten Weg zu machen, ich bin bei dir, du bist nicht alleine. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich das selbst in einer engen Begleitung auch schaffen könnte. Meine Frau hat es schon zweimal in der Familie auch gemacht und dafür braucht man viel Kraft und viel Unterstützung auch. Und ich finde gerade viele Menschen, die auch da im Ehrenamt unterwegs sind und diese Begleitung auch machen, aber auch diejenigen, die es professionell in den Einrichtungen machen, also da gibt man was von seiner Seele her. Und das ist wirklich beeindruckend und aus meiner Sicht wichtig auch, weil es gehört nicht nur die Geburt dazu, sondern auch, wie gehen wir mit dem Tod um und den etwas normaler auch zu empfinden und nicht als etwas, was einen selbst nie betrifft, denn es wird uns alle treffen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, macht auch immer wieder nachdenklich.
Mhm. Johann Simons, der Intendant hier vom Bochumer Schauspielhaus, den hast du ja bestimmt schon kennengelernt, der war vorgestern auch da, wie ich gehört habe. Mit dem habe ich auch schon des Öfteren über Tod gesprochen. Mit ihm kann man, auch wenn sich das jetzt sehr morbide anhört, aber mit ihm kann man auch gut über solche Themen sprechen, setzt er sich ja auch auf der Bühne auseinander mit. Und er hat mir mal gesagt im Interview, weißt du, Dani, ich möchte immer weitermachen. Ich habe manchmal Angst, ich kann gar nicht mehr alles noch machen in meinem Leben, was ich eigentlich noch erleben möchte, was ich noch auf die Bühne bringen möchte. Kannst du damit was anfangen? So, er sagt, mir rennt die Zeit weg. Deswegen, das ist mein Motor. Das treibt mich immer an. Ich möchte, natürlich kann ich mich entspannen, wenn ich in Holland bin, aber ich möchte noch so viel machen.
Ich glaube, das ist auch so ein Bewusstsein, was man immer im Alter immer weiter entwickelt. Weil man könnte sich so ein Maßband hinlegen und wenn man jetzt ganz, 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 ganz optimistisch ist, dann lassen wir einfach mal so diese 100er-Skala dann sein. Und wenn man eine bestimmte Skala hat, wo man dann weiß, vielleicht die letzten 10 sind nicht mehr oder 15 sind nicht mehr komplett ohne fremde Hilfe dann auch machbar, dann hat man auf einmal die 85 da stehen. Und dann auf einmal schaut man, wo steht man jetzt und was bleibt dann noch? wenn man die tatsächliche Lebenserwartung dann auch nimmt, dann wird das Maßband noch kürzer. Und wenn man dann sagt, was habe ich hinter mich gebracht, was liegt vor mir, dann auf einmal kommt so dieses, was will ich denn alles noch machen? Mhm. Als Jugendlicher, als junger Mensch, da denkt man, ach, man hat die Zeit seines Lebens. Mhm. Und auf einmal stellt man fest, wie schnell Zeit verrinnt. Mhm. Wenn ich überlege, einfach nur, wie schnell sind diese 45 Jahre bei der Polizei vergangen? Wie schnell sind die Kinder erwachsen geworden? Die waren gerade noch in Anführungsstrichen geboren und ich habe noch dieses Bild der Geburt dann vor Augen. Ich garantiert entspannter als meine Frau. Aber letztendlich diese Bilder der Geburt noch vor Augen, dann guckt man sich die an. Mein Sohn ist größer als ich und ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, wo man dann so nachdenklich wird, schafft man das noch alles? Aber vielleicht sich dadurch nicht entmutigen lassen, sondern manchmal sind es ja diese kleinen Schritte, die man dann noch machen kann, die man immer überschaubar auch beenden kann und von daher keine großen Projekte, aber auch nicht zaudern, sondern einfach nur erst mal neugierig bleiben und schauen, was der nächste Tag bringt. Aber ich kann das verstehen, was der Intendant damit meinte.
Ja, und eben auch den Moment genießen, oder? Also das, was du gerade erzählt hast von der Frau, die dich angesprochen hat mit ihrem Sohn. Und wenn dich das glücklich gemacht hat, das sind für mich dann immer die Momente, weil ich habe auch Tod erlebt in meiner Familie und Krankheit. Und das hat mich eher so in die Richtung demütig gemacht, dass ich so wirklich versuche, bewusst, ja, am Tag mindestens einmal so demütig, und das kann ich auch wirklich, das kann ich, fühle ich einfach, weil ich das eben erlebt habe, froh zu sein, dass ich das jetzt erleben darf. Dass wir jetzt zum Beispiel hier sitzen, das macht mich froh, dass ich dich Dinge fragen darf, die dich vielleicht noch niemand gefragt hat oder auch schon gefragt hat, aber dass du dir die Zeit nimmst, genommen hast.
Und das wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und das ist so dieser Moment, ich glaube, der zeichnet uns beide dann aus, dass man nicht vergisst, auch den Moment genießen zu können und das auch zuzulassen, dass man ihn genießen kann. Ich glaube, das gehört auch dazu.
Wie hättest du denn gerne, wie man auf dich blickt? Also so, wenn du dir das aussuchen dürftest, wie wir dich sehen, wie wir Bürgerinnen und Bürger dich als Bürgermeister wahrnehmen, so mit so Adjektiven vielleicht beschrieben.
Auf jeden Fall aufrichtig, zugehend, nicht alles versprechend, was man nicht halten kann, sondern dass man durchaus auch realistisch da bleibt. Aber eines, dieses nahbar und kommunikativ und auch im Sinne der Weiterentwicklung dieser Stadt, aber insbesondere auch des Füreinanders. Wenn das rüberkommt, dann wäre ich da ausgesprochen dankbar.
Und wie hättest du gerne, wie wir auf dich zukommen, wir Bürgerinnen und Bürger, wie wir mit dir umgehen?
Ja, hemmungslos normal. Also von daher, dass man da keinen Kontakt haben kann. Und ich werde Formate finden und bin gerade dabei und werde auch auf Marktplätzen einfach mal einen Stand aufbauen und dann bin ich da. Und dann kann man Fragen stellen. Und dann nehme ich auch die Dinge mit. Und das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen schon gemacht, am Wertstoffhof zum Beispiel, wo dann einfach nur dann aufgeschrieben wurde, was hast du denn für Ideen noch, oder als ich in Langdreher mit dem Bezirksbürgermeister unterwegs gewesen bin. Und dieses, ne, sprich mich einfach an und ich werde bemüht sein, schnellstmöglich eine Antwort zu geben. Das wird nicht immer so sein, dass man sagt, das wird erfüllt. Aber vielleicht kann ich dann auch erklären, warum etwas nicht funktioniert oder warum man vielleicht noch einen Moment warten muss und es wird irgendwann umgesetzt.
Mhm. Jetzt habe ich kein einziges Mal auf meine schönen Aufzeichnungen geguckt, aber das sind eigentlich die schönsten Gespräche. Also es ist auch schön, wenn ich nachschaue, aber eigentlich ist es toll, wenn sich das Gespräch so von selbst führt, wie sich das jetzt so geführt hat. Das mag ich eigentlich sehr gerne.
Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Also von der, ja, das ist wirklich auch eine sehr schöne Atmosphäre, die du hier verbreitest. Und das Sofa.
Das Kanapé, ne?
Obwohl, ich muss ganz ehrlich
sagen,
es ist schon durchgesessen, aber das hat einen bestimmten Flair auch. Und von daher, das ist ein schöner Moment.
Ja, vielleicht treffen wir uns ja nochmal hier. Vielleicht lade ich dich nochmal ein.
Gerne.
Ja, danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast und bis bald.
Ja, sag ich dann auch. Glück auf.
Glück auf.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani.